Will trat zurück und holte Tiefluft. Er würde das ganze Zimmer gründlich durchsuchen müssen. Doch wahllos hier und da Fenster zu öffnen, hätte die ganze Nacht gedauert. Er schloss das Fenster vor dem Schrank, öffnete ein anderes, um sich das restliche Zimmer anzusehen, und als er sich alles sorgfältig angesehen hatte, schloss er auch dieses Fenster und öffnete ein größeres hinter dem Sofa, durch das er notfalls schnell verschwinden konnte. Er spürte in seiner Hand inzwischen stechende Schmerzen, und der Verband hatte sich gelockert. Er wickelte ihn wieder herum und steckte ihn fest, so gut er konnte. Dann stieg er in Sir Charles' Haus hinüber, duckte sich hinter das Ledersofa, das Messer in der rechten Hand, und lauschte gespannt. Als er nichts hörte, stand er langsam auf und sah sich um. Die Tür zum Flur war halb geöffnet und es drang ausreichend Licht hinein, um zu sehen. Die Schränke, die Bücherregale, die Bilder vom Morgen waren alle da, unverändert. Er trat auf den Teppich, der das Geräusch seiner Schritte schluckte, und sah nacheinander in die Schränke hinein. Das Aletheometer war nicht da. Es lag auch nicht auf dem Schreibtisch, neben den ordentlich aufeinandergelegten Büchern und Papieren, oder auf dem Kaminsims, unter den Einladungen zu verschiedenen Eröffnungen und Empfängen, nicht auf dem gepolsterten Platz am Fenster und nicht auf dem achteckigen Tischchen hinter der Tür. Er ging zum Schreibtisch zurück, um in den Schubladen zu suchen, obwohl er damit rechnete, dass sie verschlossen sein würden. In diesem Augenblick hörte er leise Reifen über Kies knirschen. Das Geräusch war so leise, dass er unsicher war, ob er es sich nicht nur eingebildet hatte. Trotzdem blieb er stehen und lauschte. Er hörte nichts mehr. Dann hörte er, wie die Haustür aufging. Er eilte zum Sofa zurück und duckte sich dahinter. Neben sich das Fenster, das sich auf den silbern im Mondlicht liegenden Rasen in Chittagatze öffnete. Er hatte sich gerade geduckt, als er in der anderen Welt leichte Fußschritte über das Gras rennen hörte, und als er hindurchblickte, sah er Lyra auf sich zukommen. Er konnte gerade noch die Hand heben und einen Finger an die Lippen halten, sie begriff, dass er Sir Charles' Rückkehr bemerkt hatte, und wurde langsamer. »Ich habe es nicht gefunden«, flüsterte er, als sie vor dem Fenster stand. »Es ist nicht da. Wahrscheinlich hat er es mitgenommen. Ich passe auf, ob er es zurückstellt. Bleib hier!« »Aber es ist doch etwas viel Schlimmeres passiert«, sagte sie atemlos und in Panik. »Sie ist bei ihm. Mrs. Carter, meine Mutter. Ich weiß nicht, wie sie hergekommen ist, aber wenn sie mich sieht, bin ich tot. Will, dann ist alles aus. Und jetzt weiß ich auch, wer er ist. Ich weiß, wo ich ihn schon gesehen habe, Will. Er heißt Lord Boreal. Ich habe ihn auf Mrs. Carters Cocktailparty kennengelernt, von der ich wegrannte. Und er muss die ganze Zeit gewusst haben, wer ich bin. Psst, du kannst nicht hier bleiben, wenn du so laut bist.« Sie riss sich zusammen, schluckte hart und schüttelte den Kopf. »Entschuldigung, ich will bei dir bleiben und hören, was sie sagen. Still jetzt!« Er hörte Stimmen im Flur. Will und Lyra waren einander so nah, dass sie sich berühren konnten, er in seiner Welt, sie in Chittagatze, und als Lyra sah, dass Wills Verband lose herunterhing, berührte sie ihn am Arm und gab ihm stumm zu verstehen, sie wolle ihn wieder festmachen. Er streckte die Hand aus, während er mit seitwärts gewandtem Kopf angestrengt lauschte. Im Zimmer ging Licht an. Er hörte, wie Sir Charles mit dem Diener sprach, ihn entließ, in das Zimmer kam und die Tür hinter sich schloss. »Darf ich dir ein Glas Tokaja anbieten?« fragte er. »Wie nett von dir, Carlo«, antwortete die tiefe, angenehme Stimme einer Frau. »Ich habe jahrelang keinen Tokaja mehr getrunken. Nimm doch am Kamin Platz.« Man hörte ein leises Gluckern, als der Wein eingeschenkt wurde, das Klirren einer Karaffe am Rand eines Glases, ein leise gemurmeltes Danke, und dann setzte Sir Charles sich direkt vor Will auf das Sofa.